Ihr Lieben, schlagt doch bitte mit mir auf den ersten Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. 1. Johannes 4, 7 bis 10. Johannes schreibt: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Amen. Gott ist die Liebe. Die Liebe ist von Gott. Wer liebt, der kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Und das steht am Anfang und das steht am Ende und das steht hoffentlich überall dazwischen auch im Zentrum. Das ist Gottes Realität für uns, wenn wir mit ihm, wenn wir mit Jesus leben. Wenn wir Gemeinde sind, wenn wir uns nach ihm benennen als Gemeinde. Wenn wir auch darüber nachdenken und Schritte gehen, dahin, ja, was ist unser Auftrag in dieser Stadt? Und ich weiß nicht, wer unsere Gemeindevision im Ohr hat. Die steht hinten auf unserer Gemeindeordnung drauf. Da heißt es, wir wollen Gottes Liebe empfangen. Wir wollen Gottes Liebe leben unter uns und wir wollen Gottes Liebe weitergeben. Darum geht es. Seine Liebe ist eine Liebe, die uns geschenkt ist und die dann weiterfließt, die sich auswirken will unter uns und die Kreise auch nach außen ziehen will. Und das ist immer die Richtung von dem, was wir empfangen von Gott, dann zu den Brüdern, den Schwestern in der Gemeinde und zu allen Menschen. Wir haben, als wir hier diese Räume bezogen haben, etwas mitgehen lassen aus unserer Gemeinde in Wetzlar. Nein, das war abgesprochen, die hatten da keinen Platz mehr für. Das ist hinten dieses große Bild, was man immer nur halb lesen kann, wenn da Leute sitzen. Aber da heißt es, lebt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt hat. Das ist immer wieder diese Richtung. Christus hat uns geliebt und wir geben diese Liebe weiter. Und die Wurzel für diese Liebe ist nicht nur in dem, was Gott gibt, sondern in dem, was Gott ist, in seinem Wesen, in seinem Charakter. Gott ist Liebe, sagt Johannes hier. Und das ist so wunderbar. Wir können Gewissheit haben über Gottes Charakter, weil er sich selbst mitteilt. Nicht, weil wir so klug sind oder so scharfsinnig, sondern weil er es uns sagt. Und die Bibel spricht über die Charaktereigenschaften Gottes. Und da kann man lange Listen aufstellen, in den entsprechenden theologischen Büchern kann man dann ja ganze Kapitel über die verschiedenen Eigenschaften Gottes, seine Allwissenheit und seine Allgegenwart und seine etc. Aber hier konzentriert Johannes das auf einen Punkt. Mit dieser Spitzenaussage. Gott ist die Liebe. Ja, das wird über kaum etwas anderes gesagt. Es wird gesagt, ja, Gott ist allwissend, er weiß alle Dinge, aber es wird nirgendwo gesagt, Gott ist Wissen oder Gott ist Information oder so. Gott ist eifersüchtig, wenn wir ihm untreu werden. Aber er ist nicht Eifersucht. Das ist nicht das, was dort am tiefsten sein Wesen beschreibt. Gott ist zornig, davon spricht die Bibel, über, auch wenn das nicht so beliebt ist heute, Gott ist zornig über Sünde, über Ungerechtigkeit in dieser Welt, viel mehr als wir zornig sein können. Aber er ist nicht Zorn. Die Bibel sagt aber deutlich, Gott ist die Liebe. Und das hat Folgen für uns. Das hat Folgen für uns. Und ich wünsche mir, dass wir diese dass diese Liebe in uns keimt und aufgeht und dass wir diese Folgen auch verstehen für uns. Das Erste ist, diese Liebe ist für Gott nicht irgendwas Nachrangiges. Nicht irgendwas, was dann auch noch kommt. So, Gott ist erstmal da und eines Tages überlegt er sich, dass er mal lieben könnte. Oder er überlegt sich, dass das ganz hilfreich wäre, um mit diesen Menschen irgendwie klarzukommen. Oder sozusagen als eine Marketingstrategie oder so, dass da an Gott der Liebe ist, glauben die Leute gerne. Oder die Liebe, und deshalb auch die Liebe, die wir üben, und das machen wir nicht, um Menschen hier zu fischen. Wir sind ganz nett zu denen, weil wir was von denen wollen. So wie mancher Vertreter, der dann so super freundlich ist und du denkst schon die ganze Zeit, was will der von mir? Ja, das ist nicht unser Weg. Wenn Gott uns sagt, Gott mit Gottes Wort uns sagt, dass wir lieben sollen, dann lieben wir nicht um etwas zu erreichen. Sondern diese Liebe ist in Gottes Wesen begründet. Gott ist ein dreieiniger Gott. Er ist eine Person, er ist ein Gott, aber er ist drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und das heißt, das ist nicht irgendein seltsames theologisches Rätsel, sondern darin steckt die tiefe Wahrheit, dass Gott seinem Wesen nach Gemeinschaft ist, dass Gott seinem Wesen nach Liebe ist. Wenn Gott nicht diese Gemeinschaft in sich hätte, dann würde das ja heißen, vor der Schöpfung, bevor es Engel, bevor es Menschen gab, gab es eben nur Gott und er war allein und er konnte dann logischerweise keine Gemeinschaft leben, er konnte keine Beziehung leben, er konnte nicht lieben, weil kein Gegenüber da war. Aber weil Gott in Ewigkeit in dieser Gemeinschaft lebt, von Vater, Sohn, Heiligen Geist, die sich schon in aller Ewigkeit lieben, die sich gegenseitig dienen, die sich gegenseitig ehren. Deshalb können wir sagen, ja, Gott ist die Liebe. Von aller Ewigkeit, bevor es irgendein Menschen war, hat Gott schon geliebt. Das ist das Tiefste, was wir über ihn aussagen können. Vor Anbeginn der Welt. Und was ist das größte, das wichtigste Gebot, das Jesus dann gibt, als er gefragt wird? Er hätte sagen können, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Oder er hätte sagen können, auf die Frage nach dem wichtigsten Gebot, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker und so weiter. Das hat er dann auch gesagt. Aber das ist eigentlich eine Folge dieses Liebesgebots. Das ist das Größte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das größte und höchste Gebot. Und das andere ist ihm gleich, sagt Jesus. Und wenn er dann sagt, wir sollen anderen von ihm erzählen, dann ist das eigentlich ein Ausdruck dieser Liebe. Wird ja manchmal gefragt, warum müssen denn diese Christen, die da irgendwo Hilfe leisten, humanitäre Hilfe, das lassen wir uns ja gerade noch so gefallen, dass sie das tun, aber warum müssen sie dann immer noch mit ihrem Jesus ankommen? Können sie das nicht für sich behalten? Können die nicht einfach ihre Hilfe abliefern und wieder nach Hause gehen? Aber gerade Paulus sagt, die Liebe Christi drängt uns. Das ist gerade ein Ausdruck der Liebe. Das zu teilen, was wir gefunden haben in Christus. Alle anderen Aufträge, die Gott uns gibt, fließen letztlich aus diesem Liebesgebot. Gott zu lieben und unseren Bruder, unsere Schwester, unseren Nächsten zu lieben. Und das soll das Erkennungszeichen sein für die, die Jesus nachfolgen. Die diesem Gott nachfolgen, der die Liebe ist. Die sollen an der Liebe erkannt werden. Das ist ja eigentlich logisch. Und deshalb kann Johannes sagen, wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Also, diese Liebe ist untrennbar mit Gottes Wesen verbunden und ein zweites, was daraus fließt, ist eine totale Verlässlichkeit. Wir können uns auf Gottes Liebe verlassen, weil es eben nicht irgendwas drangehängtes ist, ach ja, ich wollte jetzt ja mal lieben, sondern weil es seinem Wesen entspricht. Gott ist ein allmächtiger Gott, der tun kann, was er will, aber wir können doch über ihn sagen, er kann nicht anders als zu lieben. Wir haben irgendwann verstanden, Gott ist größer als unser Denken, Gott ist größer als unser Verstand, er entzieht sich letztlich unserem Begreifen, er lässt sich nicht in unsere Schubladen packen, habe ich im Theologiestudium fasziniert miterlebt. Also wenn man immer, man denkt, man hat ihn jetzt in der Kiste, in der Schublade drin und hat es jetzt definiert, dann guckt immer wieder irgendwo was was raus sozusagen. Gott ist größer als unsere Denksysteme. Das ist wahr. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Manche Christen bleiben da stehen, sagen, nichts Genaues weiß man nicht. Jeder muss sich seinen eigenen Reim auf Gott machen und bleiben hinter dem zurück, was Gott uns schenkt. Weil Gott sehr klare Aussagen gemacht hat darüber, wer er ist. Wir werden ihn nie in der Tiefe erschöpfend erfassen. Wie wollen wir das tun? Wie wirst du mit einem Fingerhut das Meer ausschöpfen? Aber wir können erkennen, wie er ist und wer er ist, weil er sich mitteilt. Das ist das Wunder dieser Offenbarung, die wir haben in der Bibel und in Jesus Christus. Ich beschäftige mich zurzeit ein bisschen intensiver mit dem Islam und das ist so ein krasser Unterschied. Weil ein Muslim das so nie sagen würde, dass du ganz definitiv sagen kannst, so und so ist Gott und so will er handeln. Dass Gott, Allah im Koran behält sich das immer vor, sich das nochmal anders zu überlegen. Du weißt nie, woran du bist. Du weißt nie, ob du, wenn du der frommste Muslim bist, weißt nicht, nimmt Allah mich letztlich an. Ich habe neulich, als waren wir dazu so ein Gespräch in der Moschee und ich habe einen gefragt, ja, hast du Gewissheit, dass du ins Paradies kommst, wenn du stirbst? Und er lachte so ein bisschen verlegen, guckte mich ungläubig an und sagte, nein, natürlich nicht. Das ist so, als wenn ich gefragt hätte, bist du sicher, dass diese 6 Zahlen dann die 6 richtigen sein werden im Lotto? Und der Gott, wie er sich in der Bibel offenbart, wie er sich in Christus offenbart, macht uns eine feste Zusage. Sagt, ich liebe dich. Ich bin die Liebe in Person. Und wir reden gleich noch darüber, wie diese Liebe sich auswirkt und was Liebe heißt. Aber er hat sich mitgeteilt. Gott ist Licht, heißt es weiter vorne im 1. Johannesbrief, und keine Finsternis ist bei ihm. Und so können wir sagen, Gott ist Liebe und letztlich ist kein Hass bei ihm. Er hasst die Sünde. Er weist den zurück, der nicht Buße tut, aber letztlich ist er voller Liebe zu jedem Menschen. Und was er tut, das tut er aus Liebe. Er schafft das Universum aus Liebe. Er erhält diese Welt aus Liebe. Er teilt sich mit aus Liebe. Wenn du Gottes Wort liest und du verstehst es nicht, du kannst ihm immer noch danken, dass er überhaupt redet. Dass er sich mitteilt. Und dann natürlich wird dann manches schwer begreiflich sein, wenn der ewige Gott redet. Aber es ist so ein Geschenk, dass er sich überhaupt mitteilt. Ja, halten das so schnell für selbstverständlich, dass Gott uns sein Wort gibt, dass wir hier diese Sachen lesen und dann sagen wir, ach nee, dieses Buch in der Bibel mag ich aber nicht so und das finde ich irgendwie nicht so toll und so weiter. Aber ich wünsche mir, dass wir begreifen, wie groß die Liebe des Vaters ist, dass er sich überhaupt mitteilt. Er hätte einfach schweigen können, ihm hätte nichts gefehlt ohne uns. Gott, das meine ich, wenn ich sage, Gott war in aller Ewigkeit schon in dieser göttlichen Gemeinschaft. Das heißt, er hat nicht die ganze Zeit da gesessen und gesagt, ich vermisse so diese Menschen und jetzt muss ich eigentlich die schaffen, damit ich mein Gegenüber habe. So wie Adam dann sagt, endlich so, ja, jetzt jemand, der zu mir passt. Gott hat nicht darauf gewartet. Gott hätte prima weiter existieren können in aller Ewigkeit ohne uns. Aber er will uns seine Liebe schenken und darum schafft er uns, darum redet er zu uns. Und manchmal redet er Dinge, die uns nicht gefallen. Aber es ist ein Ausdruck der Liebe, dass er sie redet. Selbst wenn er Gericht übt, wenn er straft, dann ist es ein Ausdruck seiner Liebe, weil er Menschen auf seinen Weg bringen will. Wenn er herrscht, wenn er wiederkommt, dann ist es ein Ausdruck seiner Liebe. Gott ist die Liebe und er ist darin total verlässlich. Ein drittes, was wichtig ist, Gott ist Liebe, aber Gott ist nicht lieb. Ja, es gibt so ein Verständnis von Liebe. Es gibt einmal so ein romantisches Verständnis von Liebe, das passt bei Gott sowieso vielleicht nicht so gut. Aber es gibt so ein Verständnis von Liebe, der ist immer nett und der findet das alles im Prinzip immer ganz gut, was ich mache. Und der tut mir auch nicht weh und der würde nie irgendwas bewegen um mich herum, was mir gerade nicht so passt. So ist Gott nicht. Seine Liebe kann eine herbe Liebe sein. Seine Liebe kann eine Liebe sein, die etwas uns wegnimmt, was uns sehr teuer ist, um uns etwas Besseres zu geben. Seine Liebe kann eine Liebe sein, die uns auflaufen lässt, damit wir wach werden. So wie eine Mutter, die ein Kind hat, was anfängt, Drogen zu nehmen und sonst was zu tun, vielleicht irgendwann sagen muss, ich schmeiß dich jetzt hier raus, ich unterstütze dich nicht weiter in diesem Lebensstil, sonst bringst du dich selber ins Grab, sondern ich setze dich jetzt vor die Tür, damit du wach wirst. Das ist ein Ausdruck der Liebe. So wie der Vater, der zu seinem Sohn sagt, ja, wenn du gehen willst, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dann geh. Ich lass dich gehen. Und dann ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, ich mache das jetzt einfach, eigentlich weiß ich zwar, dass das nicht Gottes Willen entspricht, aber wenn er was dagegen hat, dann kann er mich ja daran hindern. Und wenn er mich nicht stoppt, dann ja, fahre ich halt immer geradeaus. Aber so arbeitet Gott nicht, dass er dir sofort sozusagen die Reifen platschießt, sobald du vom Weg abkommst. Er ruft dich, er wirbt um dich. Aber es ist oft eine herbe Liebe. Er ist nicht irgendein netter Onkel. Er ist strahlend in seiner Schönheit. Er ist herrlich in seiner Macht. Er ist schrecklich in seinem Gericht. Aber er begegnet uns als der, der liebt, der uns sein Leben schenken will. Und da können wir dann deutlicher sehen, was es mit dieser Liebe auf sich hat. Ja, das ist ja so ein Chiffrewort, über das man irgendwie füllen kann. Wie füllt Gott diesen Begriff Liebe, wenn er sagt, ich bin Liebe? Gott schenkt uns seine Liebe. Er ist nicht einfach irgendwo weit weg in sich Liebe und wir haben damit nichts zu tun, sondern er ist Liebe für dich, für mich. Er ist voller Liebe und voll von der Art von Liebe, die alles für den Geliebten tun wird. Und er hat es getan. Und da sehen wir diese herbe Liebe, diese auch harte Liebe, wenn wir ans Kreuz schauen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Das ist dieses Kreuz von Golgatha, dieser Ort, wo Jesus elendig verreckt ist. Das ist der tiefste Ausweis von Gottes Liebe für uns und für diese Welt, die ihn nicht kennen will. Wir sind hier als Gemeinde, wir sind hier als Söhne und Töchter Gottes, weil wir geliebt sind, weil er uns errettet hat, weil er uns gerufen hat, weil er uns gezogen hat, weil er uns hier zusammengeführt hat. Die Gemeinde ist eine Versammlung von Geliebten. Und das steht über allen Aktionen, allen Aktivitäten, allem, was man sich an Programmen geben kann, an Ideen haben kann. Und das steht auch über unserem Bemühen, diese Liebe auszuleben, diese Liebe weiterzugeben. Darüber steht, dass wir eine Versammlung von Geliebten sind. Und wenn du heute hier bist und nicht weißt, ob Jesus dein Herr ist, nicht weißt, wie du zu ihm stehst oder eher auf Abstand bist zu ihm, diese Liebe, die gilt dir auch. Er ruft dich, er wirbt um dich mit dieser Liebe. Er will dich beschenken. Er will dir neues Leben geben, weil er dich so sehr liebt. Ich denke, es ist gut, wenn Christen Sehnsucht haben. Sehnsucht nach mehr von Gott. Christen sich ausstrecken nach seiner Fülle, wenn wir dem Ziel nachjagen, wie Paulus es formuliert. Wenn wir sagen, da ist noch mehr, der Heilige Geist hat noch mehr für uns. Und wir strecken uns danach aus und das ist gut und das ehrt Gott, wenn wir uns danach ausstrecken. Es gibt dieses Lied immer mehr von dir immer mehr und ich habe manchmal gedacht, ist das nicht irgendwie ungehörig oder so wie so ein Vogel im Nest, der immer schreit, ich will mehr. Muss man nicht auch mal zufrieden sein? Ich glaube, Gott freut sich, wenn wir wirklich mehr von ihm wollen, mehr von dem, wie er ist. Wenn wir uns danach sehnen, wenn wir tiefere Gemeinschaft mit ihm haben wollen. Aber am Anfang steht nicht unsere Sehnsucht, steht nicht unser Wunsch nach Gemeinschaft mit ihm, sondern am Anfang steht sein Wunsch nach Gemeinschaft mit uns. Und diesen Wunsch hatte er, als er uns noch ganz egal war, als du dich noch nicht um ihn gekümmert hast. Da hat er sich diese Gemeinschaft mit dir gewünscht. Was mein Christsein ausmacht, das ist nicht zuerst, was ich für Gott empfinde, sondern was er für mich empfindet. Der größte Liebesbeweis ist nicht irgendeine Entscheidung, die ich treffe, sondern die Entscheidung, die Jesus traf, ans Kreuz zu gehen für mich und für dich. Und da darfst du wissen, du bist geliebt. Du sagst, ja, es hat noch nie jemand was für mich getan. Hier hat jemand sein Leben für dich gegeben. Du bist kostbar in seinen Augen. Er hat es für dich getan. Und das ist eine Gewissheit, in der wir ruhen können. Wir gehen so durch unser Leben und tun dies und das und agieren irgendwie und leben in Beziehungen und ich glaube, häufig handeln wir aus Mangelerfahrung heraus, aus Defiziten heraus. Da haben wir nicht genug Anerkennung gekriegt und jetzt tun wir alles, damit wir Anerkennung kriegen. Da haben wir uns ungeliebt gefühlt und jetzt tun wir alles, damit wir nicht abgelehnt werden. Und manchmal tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht tun wollen, einfach um dazu zu gehören. Und wenn da irgendwas passiert, wenn da irgendjemand kommt und irgendwas an mir in Frage stellt, dann bringt uns das ins Wanken möglicherweise, wenn wir so aus diesen Defiziten heraus leben. Und dann sind wir leicht verletzt, dann sind wir empfindlich, weil wir so unsicher in uns selbst sind, weil wir gerade mühsam irgendwas uns zurechtgezimmert haben, was halbwegs stehen bleibt als Lebenshaus. Und dann kommt einer und wackelt irgendwo an einem von diesen Streichholzbalken. Jesus will uns beschenken mit seiner Liebe und er will uns sicher machen in dieser Liebe. Er will dich sicher machen, dass du angenommen bist, dass du geliebt bist, ganz egal, was du tust. Es ist nicht egal, was du tust, aber es gibt nichts, was du tun kannst. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt und ich sage es mit großer Freude auch heute wieder. Es gibt nichts, was du tun kannst, was Gott dazu bringt, dich mehr zu lieben als jetzt. Und es gibt nichts, was du tun kannst, dass Gott dich weniger liebt als jetzt. Seine Liebe zu dir steht fest. Sie bleibt und darauf kannst du dein Leben bauen. Du sagst, ja, das kann sein, dass Menschen mich gut finden oder nicht so gut finden. Dass sie über mich lachen, wenn ich ernst bin und dass sie ernst bleiben, wenn ich einen Witz erzähle. Dass sie mir Applaus geben oder dass sie mich ablehnen oder dass sie mich völlig ignorieren. Und das tut weh. Ich glaube nicht, dass wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ach, ist mir alles egal, was die machen und so. Das wird immer Stiche geben. Aber es muss unser Haus nicht zum Einsturz bringen. Wenn wir wissen, dass wir fest sind, dass diese Liebe Gottes ein Fels ist, auf dem wir sicher stehen und dass die Zuneigung und Abneigung und Empfindung von anderen Menschen sowieso ja wie eine Fahne im Wind sind. Ja, wer heute hochgejubelt wird und morgen vergessen wird, demnächst fängt die WM an, also im Fußball ist immer ein gutes Beispiel dafür, wie jemand, ein Spieler oder ein Trainer, der Held der Nation ist oder die Wade der Nation oder sonst irgendetwas und dann kurz danach, dann hat er einmal einen Fehler gemacht und dann ist er der Buhmann der Nation. Oder da ist jemand ein großer Star, dem alle zu Füßen liegen. Ich bin mir nicht sicher, wer in einem Jahr noch weiß, wer Lena ist. So sehr ich sie schätze, ja. Aber das geht so schnell. Das geht so schnell. Und wenn du darauf dein Leben baust, nicht unbedingt, dass du in Oslo Star wirst, aber dass du die Anerkennung von Menschen kriegst, da bist du ziemlich schnell wieder allein. Jemand hat gesagt, wer den Zeitgeist heiratet, der wird schnell zum Witwer. Aber die Liebe Gottes, die steht. Die ist ein fester Fels. Und da können wir verankert sein. Und mit diesem Anker, mit diesem Standbein sozusagen, bauen wir dann Beziehungen zu anderen Menschen. Und dann freuen wir uns natürlich über Anerkennung. Dann freuen wir uns, wenn da eine Gegenseitigkeit ist, in Sympathie, in Freundschaft, in einander Gutes tun. Aber damit steht und fällt nicht mehr unser Leben. Weil er uns zuerst geliebt hat. Und damit steht und fällt alles, dass er uns zuerst geliebt hat. Und dann geht es weiter. Dann beruft er uns zu lieben. Und dann bringt er uns zusammen als Geliebte, damit wir lieben. Damit wir ihn lieben, damit wir einander lieben, damit wir diese Welt lieben. Du bist zu Jesus gekommen und erfährst, dass du Vergebung kriegst, dass du Anerkennung kriegst, dass du neues Leben kriegst. Und dann irgendwann guckst du dich um. Und stellst fest, huch, hier sind ja noch andere. Was sind das denn für komische Leute? Oder die denken vielleicht Ähnliches über dich. Und dann sage ich, willkommen in der Gemeinde, in dieser Familie, die Gott zusammenstellt, von Menschen, die er liebt und die ihn lieben und die er lehren will, einander und diese Welt zu lieben. Und das will er schenken, dass wir ihm Raum geben in unserem Herz, in unseren Familien, in der Gemeinde. Und er will mit seiner Liebe, die er dir gegeben hat, weiter. Ja, das geht gar nicht, dass du dich von seiner Liebe voll abfüllen lässt sozusagen und dann kühl bist anderen Menschen gegenüber. Dann zurückweisend bist anderen, deine in der Gemeinde genau sortierst. Nee, mit dem kann ich und der, nee, der betet zu lang und nee, der betet nie, da weiß gar nicht, ob der überhaupt Christ ist und der ist, was weiß ich, dass du dir die Leute sortierst. Natürlich gibt's jemanden, mit dem du vielleicht mehr zu tun hast. Du wirst nicht mit 50 Leuten in Urlaub fahren, es sei denn zum Ansgar Sommercamp, herzliche Einladung. Aber so auf privater Basis hat man natürlich dann Leute, mit denen man mehr gemeinsam hat oder so. Aber Gott stellt uns in diese Liebesgemeinschaft, wo diese Liebe Raum haben soll. Ja, wenn du Kind Gottes bist, dann ist sein Leben in dir, dann ist seine Liebe in dir und die will raus, will ich mal sagen. Und deshalb kann Johannes so krass sagen, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Das ist egal, eben wie gut du theologisch informiert bist oder wie treu du mitarbeitest, wenn da keine Liebe ist in deinem Herzen, dann ist da irgendwas schief. Und dann lädt er dich ein, dann zu ihm neu zu kommen, dich neu zu öffnen, will er dich neu beschenken. Dann will er neu seine Liebe ausgießen in dir und will mit seiner Liebe Raum gewinnen. Und das ist seine Liebe und die setzt sich durch, die kommt ja zum Zug. Da musst du nicht denken, oh, ich bin so ein harter Knochen, mich kriegt der nicht weich. Der ist noch mit jedem fertig geworden. Also wenn du vielleicht sagst du, ja, also wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Ja, kenne ich denn dann Gott überhaupt? Was ist denn bei mir? Dann ist gut, mit Menschen, denen du vertraust, zu reden, weil oft merken wir die Veränderung, die Gott in unserem Leben tut, selbst als Letzte, sagen, ach, da hat sich überhaupt nichts geändert und die anderen sagen, doch, wir sehen da eine Menge, was positiv sich verändert hat. Aber dann kann es einfach auch ein Punkt sein, neu zu Jesus zu gehen oder zum ersten Mal zu Jesus zu gehen, nicht dich fertig zu machen. Es liegt ja nicht in deinen Möglichkeiten, sondern in seinen Möglichkeiten. Dann sag neu, Jesus, komm du in mein Leben mit deiner Liebe. Füll du mich ganz aus, ich will dich einlassen. Und ich wünsche mir, dass du durch mich auch andere liebst. Und da, wo Menschen mir quer sind, wo Menschen mir komisch vorkommen, wo ich Menschen total unliebenswürdig finde, da kommst du mit deiner Liebe zum Zuge. Das ist ja das Geheimnis. Also es gibt Leute, die sind dir sowieso schon sympathisch. Das ist nicht so schwer dann. Aber spannend wird's bei den anderen. Ja, Olaf Neumann hat immer gesagt, Liebe fängt da an, wo Sympathie aufhört. Also da wird's spannend, wo einer komisches tut, wo einer komisch aussieht, wo einer komisch riecht. Da kommt Gott mit seiner Liebe zum Zuge. Mich hat das sehr bewegt, gerade auch nach dem, was wir neulich in der Gemeinde besprochen haben. Wir hatten hier eine Veranstaltung mit drei Jungmännern aus den Philippinen, die da in irgendwelchen Gangs mehr oder weniger groß geworden sind und sich dann aber zu Jesus Christus bekehrt haben und jetzt von ihm erzählen. Und die die tanzen ihren Hip-Hop und so weiter und machen das zu Gottes Ehre und erzählen dann, wie Gott ihr Leben verändert hat. Und Schlüsselperson in dem Ganzen war ein Pastor, der selber, glaube ich, früher irgendwie als Gangster unterwegs war und der angefangen hat, diese Jungs einzusammeln und sich um die zu kümmern und denen Gottes Liebe zu zeigen. Und dann haben die erzählt von seiner Frau, die große Probleme damit hatte, sich darauf einzulassen. Die kam nicht irgendwo aus der Gang, sondern aus ganz behütetem Hause und hatte jetzt mit diesen schweren Jungs zu tun. Und wollte die eigentlich nicht an sich ranlassen, schon aus hygienischen Gründen und wie die gerochen haben und so weiter. Und irgendwann hat Gott im Traum zu ihr oder nachts zu ihr gesagt, dein Stolz stinkt für mich genauso, wie diese Leute für dich stinken. Ja, das war hammerhart. Und Gott hat wirklich zu ihrem Herz gesprochen und sie hat das angenommen und sie hat gelernt und sie hat sich von Gott beschenken lassen, diese Menschen zu lieben. Es hat ja nicht jeder dann einen Dienst im Ghetto irgendwo, aber er schenkt uns diese Liebe. So, wie sieht denn das dann praktisch aus? Wie sieht diese Liebe aus? Wenn die Bibel von Liebe spricht, meint sie nicht in erster Linie irgendein Kribbeln im Bauch, sondern das ist eine Liebe, die sehr konkret wird in dem, was ich tue. Jesus sagt, keiner hat mehr Liebe als die, dass er sein Leben hingibt für die Freunde. Und er hat das vorgemacht, indem er sein Leben hingegeben hat, sogar für seine Feinde. Ich möchte mal drei Bereiche nennen, wo diese Liebe sich äußern kann. Die könnte man ohne Mühe ergänzen, diese Reihe. Erstes Stichwort, was ich nennen will, ist Ehre. Die Bibel sagt uns, dass wir einer den anderen höher achten sollen als uns selbst. Der andere ist Geschöpf Gottes. Der andere ist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und selbst wenn er durch die Sünde verzerrt ist, entstellt ist, er spiegelt Gott wieder, selbst wenn der Spiegel im Bild gesprochen einen Schlag hat, einen Sprung, dann ist immer noch Gottes Ebenbild in ihm. Und er ist Gott so wertvoll, dass er sein Liebstes für ihn gegeben hat. Nicht nur für dich, sondern auch für den, der dir im Moment gerade da auf die Nerven geht. Und das ist gut, sich das vor Augen zu führen. Also ich kann nicht sagen, ich liebe Jesus und ich will mit seiner Braut nichts zu tun haben. Und es ist gut, wenn wir einander so ehren als Geschöpfe Gottes, als die, die für die Jesus diesen Preis bezahlt hat. Ein weiteres möchte ich nennen Dienst. Das Liebesgebot sagt, da wo du helfen kannst, da hilf. Ja, du bist nicht verantwortlich für all das, was du nicht kannst oder was über deine Möglichkeiten geht. Und mancher muss lernen, seine Grenzen auch anzuerkennen, wo er jetzt nicht helfen kann. Aber es ist ja noch besser, du bist Teil einer Gemeinschaft, die Gottes Willen tun möchte in dieser Welt. Und du musst dich nicht alleine verausgaben und überfordern, sondern wir können da als Gemeinde Hand in Hand arbeiten. Und manchmal ist der eine mehr an der Front und die anderen sind mehr im Hintergrund und ermutigen und unterstützen. Und manchmal gehen wir alle zusammen als Mannschaft los. Aber er ruft uns zu dienen, einander hier in der Gemeinde, aber auch in dieser Welt zu dienen. Unser Herr, unser Meister war und ist der Diener von allen und er ruft uns, ihm nachzufolgen. Und ein drittes Stichwort, Einheit, das folgt eigentlich. Wenn ich den anderen höher achte als mich selbst, dann folgt daraus auch eine Einstellung, wo ich mich selbst nicht mehr so wichtig nehme, weil ich weiß, wie wichtig Jesus mich genommen hat. Und das ist eine Einstellung, die nicht den Gegensatz sucht, sondern das Gemeinsame. Man kann ja über Inhalte dann sich auseinandersetzen, man kann auch mal streiten. Aber wir wissen, wir gehören in Christus zusammen. Und da ist kein Raum für negatives Reden, da ist kein Raum für Lästern, da ist kein Raum für Herablassung. Ich finde es immer sehr gefährlich, wenn ich bei Leuten bin, die über andere herziehen, die gerade nicht da sind, weil ich dann darüber nachdenke, was machen die, wenn ich jetzt weggehe. Ja, dann bin ich wahrscheinlich an der Reihe. Es ist gut, wenn wir einander so ehren, auch in dem, wie wir übereinander reden. Ich finde es gut, wenn wir in der Gemeinde viel hinterm Rücken übereinander reden. Gute Dinge, wie Paulus schreibt, ich rühme viel von euch. Kann man erzählen, was das für tolle Leute sind. Aber wenn du einen negativen Punkt hast, dann klär den mit diesem Menschen direkt, klär ihn mit Gott. Andersrum möglichst, geh erst zu Gott, geh dann zu dem, wenn es nötig ist. Und dann lass es gut sein. Manchmal brauchst du vielleicht jemanden, der hilft, in einem Konflikt zu vermitteln. Aber es ist keine Form der Unterhaltung, das mit ganz vielen Leuten zu teilen, was der andere für ein komischer Typ ist. Geheimnisvolle Realität dabei, ich habe das eben schon angedeutet. Die Liebe steht und fällt nicht mit meinen Emotionen, habe ich gesagt. Also ich warte nicht mit dem Dienen und so weiter, bis ich so ein warmes Gefühl habe zu dem anderen. Aber meine Erfahrung ist, wenn du anfängst zu dienen, wenn du anfängst, den anderen höher zu achten, wenn du anfängst, die Einheit zu suchen, wenn du anfängst, den Nächsten mit Gottes Augen zu sehen und Gott in dem Nächsten zu sehen, als ihn als Gottes Ebenbild zu erkennen, dann wächst in deinem Herzen auch eine Liebe, die vorher noch nicht da war. Dann bekommt Gott Raum, das zu wirken. Also ich kann das jetzt inzwischen ja ganz offen bekennen, als wir hier in Marburg angefangen haben zu gründen. Ich könnte nicht sagen, dass ich jetzt eine besondere Leidenschaft, ein besonderes Herz, eine besondere Liebe für diese Stadt gehabt hätte. Man lernt das dann so ein bisschen kennen und dann, was eben so mondän ist in Marburg und was ein bisschen Provinz ist und was und so weiter. Aber ich merke, wie Gott da was verändert hat. Wie Gott auch gesagt hat, du kannst nicht dieser Stadt dienen und dann irgendwelche Witze machen. Manche Gott mir wirklich eine Liebe für diese Menschen hier geschenkt hat. Und ich wundere mich dann vielleicht immer noch über manches, so wie ich mich bei mir selbst über manches wundere. Aber Gott schenkt da eine Liebe und er schenkt auch eine Liebe zu Menschen und mir geht es auch in dieser Gemeinde so. Ja, ist ja nicht alles, hier sind ja nicht nur Leute zusammen, die sich total ähnlich sind, das ist einigen schon aufgefallen. Oder die automatisch einander suchen würden, sozusagen, auf einem großen Platz. Aber ich merke das, wie Gott da eine Liebe, wie Gott eine Wertschätzung wachsen lässt füreinander. Wo erstmal noch so ein bisschen Fremdeln war. Und ich merke das in meinem Herzen, aber ich sehe das auch bei euch. Wie das wächst. Wie man sich auch wirklich aufeinander einlässt. Sich nicht mehr so schnell aufregt oder nerven lässt von Dingen, die einem ungewohnt sind. Eine Freude über den anderen, Barmherzigkeit mit seinen Haken und seinen Ösen und Bereitschaft auch für den anderen Umwege zu gehen. So, also das war jetzt nur sehr grob, diese Richtungen, in die diese Liebe sich auswirken kann. Entscheidend sind nicht irgendwelche Aktionen oder Aktivitäten, auch wenn es praktisch werden muss, sondern die Frage ist, von wo komme ich? Bin ich so voll von Gottes Liebe, dass ich gar nicht anders kann, als diese Liebe auszuteilen? Oder bin ich so voll mit mir selbst, mit meinen Problemen, mit meinen Bedürfnissen, meinen Sorgen, meinen Ängsten, meiner Schuld, dass ich gar keinen Platz habe für irgendwas oder irgendjemand anders? Und wenn das so ist, dann es ist gut, wenn du zu Jesus kommst. Es ist gut, wenn ich zu Jesus komme und er will uns diese Dinge neu abnehmen. Er hat sie ja schon getragen am Kreuz. Wir können ablegen, wir können Schuld ablegen, wir können alte Verletzungen ablegen. Er ist ein Gott der Heilung und der Wiederherstellung. Er will uns frei machen, frei von dem, was uns runterdrückt, frei uns auf den anderen einzustellen. Er hat es schon lange getragen. Und er macht uns frei, frei füreinander, frei für diese Welt, dass seine Liebe durch uns fließen kann. Amen.